Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leidenschaftlich an und aufgehauen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir die ganze Zeit gar nicht an.
Seid gegrüßt, liebe Liga 2 Community. Wir sind der Gute Laune Podcast. Wir sind die Zwarer Konferenz. Mein Name ist Johannes Christoforitsch und mir zugeschalten die Stimme der Vernunft, Harald Brandl. Servus, Harald.
Das war eine der nettesten Begrüßungen jemals.
Ja.
Johannes, freut mich auch hier zu sein und
ja.
Du siehst wieder blendend aus heute.
Danke, du auch. Ich meine, du siehst mich zwar nicht, aber du bist mir ja visuell bzw. auch akustisch zugeschalten. Harald, wie sehr freust du dich auf die Länderspielpause?
Ja, gar nicht.
Wieso nicht?
Ja, weil das heißt, es wird keine Liga 2 ausgetragen.
Das stimmt, aber wie findest du generell den Rahmenterminplan von FIFA, UEFA bzw. im internationalen Fußball?
Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir das diskutieren. Aber ja, ich bin kein großer Fan, wie sich das entwickelt hat in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt. Ich bin der Meinung, es könnte schon noch 2, 3, 4 internationale Bewerbe geben, die man irgendwo noch dazwischen quetschen kann, weil ich meine, jetzt, wann spielen die heute, morgen? Jetzt ist 3 Tage lang, glaube ich, oder 2 Tage keine Pflichtspiele.
Ja, ich weiß, ja, aber
das ist völlig witzlos.
Ja, verständlich. Ich nehme da auch einen Ton des Sarkasmuses bei dir. Aber trotzdem, die Frage, die sich ja momentan auch so ein wenig stellt, das ist ja generell ein großes Thema, so ein wenig auch die Reform vom Terminplan. Arsène Wenger hat da Vorschläge gegeben, dass eben Europameisterschaft und Weltmeisterschaft alle 2 Jahre stattfindet, dass man dann vielleicht unterm Jahr auch diese Länderspielpausen etwas rausnimmt, damit man die Ligen kompakter vielleicht auch absolvieren kann. So dumm es sich in erster Linie auch anhört, dass man so ein großes Event alle 2 Jahre stattfindet, vielleicht wäre es für generell für die Spieler und für die Vereinsmannschaften gar nicht so von Nachteil.
Möglich. Was hältst du von der Idee, in Österreich noch einen Ligapokal auszutragen?
Davon,
ich meine, wir haben ja einen Cup-Bewerb, ja. Der erfreut sich ja sowieso schon immens riesiger Beliebtheit.
Kannst du dich noch an den Supercup erinnern, der damals ja auch noch ausgetragen worden ist?
Das war ja nur ein Spiel.
Ja, aber da hat es ja auch mal gegeben, die Variante Bundesligamannschaften gegen Zweitligamannschaften. Oder wie das, oder war das nicht der legionäre?
All-Star-Game.
All-Star-Game, stimmt ja. Waren das österreichische Bundesligisten gegen Legionäre oder wie war denn das damals?
Ja, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber das sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen recherchieren und ein Special
dazu machen. Das müssen wir definitiv recherchieren.
Haben in Ried, glaube ich, gespielt damals, wenn ich mich recht erinnere. Aber Supercup, kannst du dich erinnern an den Supercup-Pokal?
Nein, gar
der
nicht.
Der war ungefähr so hoch wie du, wenn du stehst.
Wow, also,
wirklich?
so kein klein.
Spiel, völlig absurder Style.
Kann ich mich eigentlich, also dass der einen Pokal gegeben hat, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber er ist jetzt im Grunde nicht so oft ausgetragen worden. Kann mich nur noch an so ein Supercup-Spiel zwischen Rapid und Sturm Graz erinnern, wo, glaube ich, Giuseppe Giannini in seinem ersten Pflichtspiel für Sturm dann auch getroffen hat und auch Sturm zum Supercup-Titel geschossen hat, aber das war es dann auch schon mit meinem Wissen über den österreichischen Supercup.
Ich glaube, die Austria ist Rekord-Supercup-Sieger, weil sie damals quasi immer entweder Meister oder Cupsieger war und dann halt jedes Mal zumindest eine 50-50 Chance gehabt hat, ihn zu gewinnen, weil sie teilgenommen hat am Supercup. Kann mich an viele Mannschaftsfotos erinnern, wo dann irgendwie so die erste Reihe gesessen ist und so ein bisschen leicht erhöht dann noch der Supercup-Pokal quasi dagestanden ist vom Boden weg.
Ja, du hast da eh noch gute Erinnerungen eigentlich.
Okay.
Ja, gut. Also, aber es ist jetzt ja nicht unbedingt die große Sehnsucht da, dass es da ein Comeback gibt. Lass uns mehr über die Admiral 2. Liga sprechen, beziehungsweise über die 40. Episode der Zwarer Konferenz. Was steht heute auf dem Programm? Macht den Leuten ein bisschen am Bock, Harald.
Ja, wir haben wieder einiges am Programm. Also ich glaube, es wird eine 4 bis 5 Stunden Sendung.
Ja, möglich.
So wie ich das abschätze, wir sprechen über den SC Austria Lustenau und einen potenziellen Aufstieg und ob das überhaupt ginge. Wir haben uns da, beziehungsweise du, ich möchte mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, ein bisschen schlau gemacht, auch was das Stadionthema angeht. Außerdem gibt es natürlich wieder unser Power Ranking. Es gibt wieder 2 sehr, sehr spannende Spiele im Fokus.
Extrem, ja.
Wir haben ein Special mit den FIFA Rating Cards da. Besten Spieler aus Liga 2.
Ja? Ihr hat es ja schon wieder verabsäumt, ja, Liga 2 mit reinzunehmen. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
Ja, ich hätte gesagt, wir verlosen mal wieder mal der Trikot.
Definitiv.
Ja, passt.
Definitiv.
Ja, und das eine oder andere Thema wird sich noch ergeben im Laufe des,
das im Laufe ich auch.
Des Tages.
Ja, aber weißt du was, wir waren jetzt schon mal off-topic, ich will jetzt aber noch einmal ganz kurz off-topic gehen, denn die Svara-Konferenz versteht sich ja so ein wenig auch als Parship des österreichischen Fußballs. Wir wollen vereinslose Spieler auch eine Plattform bieten, um da vielleicht nochmal in die Auslage zu gehen für Vereine, die sich punktuell auch in der Zeit abseits des Transferfensters vielleicht nochmal zu verpflichten. Das haben wir vor zwei Wochen in der letzten Episode ja auch schon gemacht mit Stefan Mayrhofer.
Der erfolgreich.
Ja, der nach wie vor noch keinen Verein, aber mal schauen, was da noch passiert. Aber der Gedankensprung von Stefan Mayrhofer ist ja dann zu Jimmy Hoffa eigentlich gar nicht weit, denn die haben damals eigentlich ihre ja schon beste Zeit gehabt, oder zumindest im österreichischen Fußball. Stefan Mayrhofer und Jimmy Hoffa, legendäre Sturmduo von Rapid, das ja schlussendlich auch Rapid zum bislang letzten Meistertitel geschossen hat. Und wir haben Kontakt aufgenommen zu Jimmy Hoffa und gefragt, was ist los, Jimmy? Wann sehen wir dich wieder auf dem Platz?
Ja, natürlich ist das schwer zu sagen, aber am liebsten würde ich heute Nachmittag schon am Platz stehen und der Mannschaft einfach helfen. Und ja, aber die Zeit wird auch wieder kommen. Darum muss ich mich jetzt einfach fit halten, dass ich dann gleich zu 100% bereit bin. Ich mache jeden Tag mein Programm, dass ich fit bleibe. Und wenn es dann einmal so weit ist, dass ich einfach gleich zu 100% ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und ja, wie gesagt, auf das arbeite ich jeden Tag, das habe ich vor Augen. Natürlich ist die zweite Liga für mich auch sehr interessant. Ich glaube, wir haben ein super Niveau in der zweiten Liga in Österreich. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Bis jetzt hat es noch kein konkretes Angebot gegeben in der zweiten Liga. Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch eins und dann hoffentlich stehe ich bald am Platz.
Er hat definitiv Bock. Ich mag auch diese positive Grundeinstellung von Jimmy, das Lachen und diese positive Aura, die er ausstrahlt. Aber zu welchem Verein könnte er passen in der zweiten Liga?
Also ich finde grundsätzlich, dass der Jimmy ein extrem guter Typ ist. Kann mich erinnern, das letzte Admira-Training, das ich gesehen habe, ist schon eine Zeit her, es war letzten Winter. Da ist Schnee gelegen und Jimmy Hoffa ist mit kurzer Hose auf dem Trainingsplatz gestanden, während alle anderen mit Haube und Schlauchschals und etc. vermummt waren.
Hart im Nehmen.
Genau.
Hart im Nehmen.
Wer ein wenig Härte für seine Mannschaft braucht, ist bei Jimmy Hoffa richtig. Na, ich meine, außerdem natürlich Riesenroutine, guter Typ, der schon noch gereift ist und glaube ich vielen jungen Spielern einiges mitgeben kann. Immer noch pfeilschnell.
Für mich liegt der Verein ja eigentlich auf der Hand. Denn im Grunde haben wir in Liga 2 ja ein Mayrhofer Pendant, rein von der Größe her. Und ich glaube auch, das Spielsystem könnte Jimmy Hoffa liegen, denn mit John Frederiksen hat man eben einen gleich großen Stürmer beim SKU Ertelklasse am Stetten. Und da würde das ja eigentlich perfekt harmonieren. Das weiß man ja. Das hat damals am besten eigentlich funktioniert. Klar ist jetzt John Frederiksen nicht 1:1 der gleiche Spielertyp wie Stefan Mayrhofer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er zu am Stetten gut passen würde.
Du meinst, wenn Wale Moussa Ali im Winter in die Serie A wechselt?
Ja, schau, pass auf. Ich habe mir das ja schon so ein wenig zurechtgelegt, okay, wie das Jochen Fallmer dann auch angehen könnte. Mit einem Sturmduo Jimmy Hoffa und John Frederiksen auf der linken Seite, Wale Moussa Ali, der den Ümit Korkmaz macht von Amstetten, und auf der rechten Seite Thomas Mayer, der den Steffen Hoffmann macht. Mayer schon einer, der auch immer ins Zentrum zieht, der auch ein bisschen von der Rolle vielleicht mehr der Hoffmann ist. Und Wale Moussa Ali, einer, der die Seiten eben extrem beackert, auch das 1 gegen 1 sucht. Also Amstetten könnte so eine Schablone der Rapid-Meistermannschaft von 2008 eigentlich komplett neu nochmal beleben.
Mhm. Lieber SKU, wenn ihr einen Kaderplaner oder Sportdirektor sucht.
Ja.
Ihr wisst.
Ja, nebenberuflich mache ich das natürlich gerne, wenn die Kasse stimmt. Aber könnte ich mir gut vorstellen, also Jimmy Hoffa ist noch zu haben und vielleicht ja können wir auf diesem Wege auch ein bisschen eben verbinden. Aber Harald, jetzt gehen wir rein in die Thematik in Liga 2 und es ist momentan einfach das Thema in der Admiral 2. Liga, denn wie schaut es eigentlich aus mit einem Lustenauer Aufstieg, falls man wirklich da sportlich bis zum Ende hin diese Saison performen kann. Da stellen sich natürlich immer wieder die gleichen Fragen in den letzten Monaten beziehungsweise auch in den Wochen, denn das Stadion ist eben nicht Bundesliga-tauglich. Wir haben uns daher schlau gemacht bei der Bundesliga, beim Vorstand der Lizenzierung Alex Schwärzler und haben diese Antworten bekommen.
Liebe Grüße an die Zwarer-Konferenz. SC Austria Lustenau hat in Bezug auf das Stadion drei mögliche Varianten. Variante 1 wäre natürlich, das Stadion insofern aufzurüsten, als es dann alle relevanten Stadionkriterien erfüllt. Dazu gehört neben der Rasenheizung auch das Flutlicht mit ungefähr 1000 oder mit 1000 Lux. Variante 2 wäre, einen Neubau ausreichend nachzuweisen. Da könnte man nämlich eine Bestimmung in den Stadionbestimmungen in Anspruch nehmen, die es erlaubt, 20% der geforderten Leuchtstärke zu unterschreiten oder auch bei den gedeckten Plätzen um 20% zu unterschreiten. Und Variante 3 wäre, nach Alpdach auszuweichen für den Fall eines sportlichen Aufstiegs, was aber nicht heißt, dass man bei einem Verbleib in der zweiten Liga auch in Alpdach spielen müsste. Da würde man einfach dann für die zweite Liga wie bestehend auch das Reichshofstadion nennen.
Also drei Fragezeichen bei der Austria Lustenau. Gehen wir diese ganzen Varianten durch. Einerseits Stadionadaption ohne Neubau. Halte ich jetzt eher für unrealistisch, vor allem wenn man eigentlich die Pläne für einen Neubau ja schon in der Schublade hat, schon seit längerem.
Würde wenig Sinn machen.
Ja, denke ich mir auch. Also von dem her, ich glaube, das kann man so gut wie wegstreichen. Viel interessanter ist allerdings die Option B, nämlich eben dieser Stadionneubau, dass man da eben auch diesen Finanzierungsbescheid oder Beschluss bekommt vom Land, dass das jetzt wirklich über die Bühne gehen wird, dass es einen Baubeginn gibt mit 2023 oder vielleicht sogar noch früher und dass man dann im aktuellen Stadion ein paar Adaptionen vornimmt. Das müsste dann nicht solche großen Veränderungen sein, wie wenn man Variante A nimmt. Mhm. Da sehe ich schon eine Möglichkeit für Austria Lustenau.
Durchaus, ja.
Und dann wäre noch eben die Option, dass man sagt, okay, man zieht generell um. Es gibt momentan eigentlich nur zwei Varianten. Eine ist auch eher auf wackeligen Beinen, denn einerseits ist es die Möglichkeit, nach Alltag auszuwandern, beziehungsweise auch eine Möglichkeit nach Innsbruck, denn die wären noch in diesem Rahmen von 150 Kilometern. Da müsste, glaube ich, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, dann müsste auch hier der Stadionneubau feststehen, damit man das eigentlich dann auch in Anspruch nehmen darf, dass man Innsbruck überhaupt als Ausweichstadion angeben dürfte. Mhm. Was siehst du da für Optionen?
Ich glaube, dass Innsbruck ja grundsätzlich eher keine Option ist, weil mit dem FC Wacker und der WSG Tirol ja eh schon zwei Profivereine dort spielen und
also drei dürften, glaube ich, gar nicht. Also
unabhängig davon möglich, dass sie es gar nicht dürften, aber wie soll sich das ausgehen? Ja? Und plus, wie soll das der Rasen irgendwie einigermaßen vertragen? Bleibt nur mehr Alltag.
Aber da sehe ich natürlich auch eine Problematik bei den Faninteressen von Alltag, könnte ich mir vorstellen. Also generell der Verein. Wir haben ja momentan wirklich auch eine Situation, wo es sein könnte, dass Alltag momentan jetzt nicht unbedingt da ganz oben performt in der Bundesliga. Gehen wir jetzt einmal davon aus, es wird knapp werden für die Altacher. Die steigen ab, Lustenau steigt auf und spielt allerdings in Altach Bundesliga. Also von dem her schwer vorstellbar. Mhm. Bei Innsbruck hast du natürlich den Vorteil, da wirst du eher auf offene Ohren treffen, weil das Stadion gehört nicht dem Verein. Bei Altach ist es eben anders. Da kann eben der Verein sagen, ja, das ist uns scheißegal, wir haben da jetzt kein Interesse, da irgendwie Geld einzunehmen und diesen Kampf mit unseren eigenen Fans dann schlussendlich auch auszutragen, sondern da bist du eben auch wirklich abhängig von der Entscheidung von Alltag. Und das ist eine ziemlich brenzliche Situation für Lustenau.
Ja, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass da die Politik schon auch noch irgendwo dann mitspielt und mitspricht. Muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da jetzt mit Landesförderungen etc. ausschaut, ja, aber vielleicht sagt dann das Land Vorarlberg, Freunde, lasst sie Lustenau da spielen, sonst müssen wir uns überlegen, wie weit wir euch noch fördern oder was auch immer. Ja.
Ich glaube, es ist...
Also mein Gefühl sagt mir, dass man da schon zusammenkommen könnte, wenn man das wirklich wollte.
Also für den Vorarlberger Fußball wäre es, glaube ich, schon förderlich, wenn zwei Vereine oben wären.
Aber grundsätzlich sagt mir mein Gefühl schon auch, es ist irgendwie ein bisschen eine Blaues-Linz-Situation und solange es halt nicht geht und du kein Stadion hast, das Bundesliga-tauglich ist, dann wird es halt nichts mehr im Aufstieg.
Ja, ja, aber wir haben jetzt schon gestern ein wenig darüber gesprochen. Ich habe natürlich auch gedanklich irgendwie so einen Vergleich gezogen zu Blau-Weiß-Linz, aber da war ja von schon lange im Endeffekt der Plan, dass man erst das Stadion bauen muss, um dann wirklich auch aufzusteigen. Ich glaube, da ist auch die finanzielle Basis vielleicht jetzt nicht so gut wie in Lustenau, nachdem ja da auch Ahmed Schäfer ein bisschen Kohle reingepumpt hat und vielleicht, dass da auch das Potenzial natürlich noch größer wäre und beziehungsweise das Interesse von dieser, von wie heißt nochmal die Football Group, die mit Clermont und ja, egal, aber dass da natürlich dann noch eher das Interesse besteht, dass man in der Bundesliga einen Kooperationsverein hat und weniger in der zweiten Liga. Und ich glaube, da kann man dann eben noch mehr Spieler entwickeln.
Definitiv. Also der Sprung aus der österreichischen Bundesliga dann zu Clermont im Idealfall in die Liga ist natürlich wesentlich kleiner als aus der zweiten Liga. Also realistisch muss man schon auch sein. Was sagen Sie eigentlich in Lustenau dazu?
Wir hören uns einfach mal an, was der Vorstandssprecher Bernd Bösch zu sagen hat zu dieser ganzen Thematik.
Es ist unser Ziel, das Stadion für die kommende Saison Bundesliga-tauglich zu machen und parallel dazu den Stadionneubau so voranzutreiben, dass wir 2023 bauen können. Wir wissen, was dafür zu tun ist und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir es auch schaffen werden.
Also das hört sich ja schon sehr, sehr positiv an. Oder hast du das anders aufgenommen?
Na, das klingt für mich am ehesten nach der Variante 1, wo wir vorher eigentlich gesagt haben.
Beziehungsweise warum, eine Variante AB, oder? Also du hast, du adaptierst das aktuelle Stadion so, dass du zumindest mal im kommenden Sommer, also 2022, dann auch in die Bundesliga in Lustenau über die Bühne bringen kannst und startest dann eben 2023 mit dem Stadionneubau.
Muss dann aber trotzdem ein Auswärtsstadion finden.
Ist eben auch der gleiche Standort. Und da ist dann eben die Problematik, dass du eben wiederum ausweichen musst. Sprich, es ist eigentlich eine Variante aus A, B und C, weil du brauchst ein Auswärtsstadion.
Naja, aber du schiebst halt dieses Auswärtsstadion-Problem zumindest einmal ein Jahr vor dich her.
Ja, das schon, aber ich gehe davon aus, dass man das schon dann auch im März angeben muss, wo man überhaupt ausweichen dürfte oder könnte. Also ich glaube nicht, dass die Bundesliga sagt, okay, das erste halbe Jahr spielst du mal in Lustenau und dann schauen wir weiter, wie es ausschaut. Also ich gehe davon aus, dass man dann schon auch ein Abkommen braucht mit Altach oder eben auch mit Innsbruck, mit dem Tivoli-Stadion, dass man gegebenenfalls eben Anfang 2023 auch am Tivoli spielt. Was ich nicht gewusst habe, was uns eigentlich auch Alex Schwärzler vorher bei seinem Statement gesagt hat, dass man auch im Fall des Liga-Verbleibs, also dass man jetzt nicht aufsteigt, dass man trotzdem in Lustenau die Liga-2-Saison spielen dürfte. Denn da hat es meiner Meinung nach in der Vorsaison also Gerüchte gegeben, wenn du jetzt angibst, du möchtest der Bundesliga spielen und gibst Altach als Stadion an, dann darfst du gar nicht mehr in Lustenau spielen, weil du eben Altach als Stadion für die kommende Spielzeit in der Bundesliga angegeben hast. Also das war für mich auch eine gute Info für weitere Themenrunden zu dieser Lizenzierung, auch bezüglich des Stadions.
Das heißt zum Beispiel, der FAC kann wieder um die Bundesliga-Lizenz ansuchen und das Happelstadion angeben.
Genau, also so habe ich zumindest auch vernommen, oder? Hast du das bei Alex Schwärzler anders gehört? Also er hat ja schon gesagt, okay, im Fall des Nichtaufstiegs könnte man trotzdem in Lustenau Fußball spielen, in der zweiten Liga. Also man müsste nicht dann nach Altach auswandern.
Ja.
Trotzdem, eine Option würde ich noch gern durchgehen, denn wir haben jetzt die ganze Zeit von Altach und Innsbruck gesprochen und haben aber gleichzeitig eben gesagt, es ist nicht möglich, dass in Innsbruck drei Vereine Bundesliga bzw. zweite Liga spielen. Allerdings gibt es ja auch noch die Variante, dass die WSG Tirol möglicherweise sportlich ja auch momentan nicht so gut performt, dass die absteigen und dann wieder nach Wattens gehen. Und dann wäre wieder ein Platz frei Am Innsbrucker Tivoli.
Ja, ja, aber ich meine, das sind ja alles Varianten, die, wie du eh vorher schon richtig gesagt hast, die kannst du im März bei einer Lizenzierung nicht angeben.
Das ist es ja. Wir haben ja auch gestern spekuliert, ob man in die Schweiz auswandern dürfte, aber das, das steht nicht zum Thema.
Ja, offenbar nicht, ja. Auch aus nachvollziehbaren Gründen, aber...
Aber ganz ehrlich.
Ja, die Alps Premier League hätte die Situation für die Lustenauer Austria um einiges vereinfacht.
Stimmt.
Dann hätten sie in St. Gallen gespielt oder keine Ahnung wo.
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Vor ein paar Wochen hatte ich eigentlich kein gutes Gefühl, dass es im kommenden Sommer Bundesliga-Fußball in Lustenau geben könnte. Die Infos, die ich mir in den letzten Tagen eingeholt habe, hören sich jetzt schon etwas realistischer an.
Ja.
Siehst du das auch so?
Sehe ich auch so. Und das einerseits glaube ich, dass die Lustenauer schon auch begriffen haben, was sie da jetzt für eine Chance haben. Ich meine, wir haben immerhin jetzt ein Drittel der Meisterschaft gespielt und wer ist der Nächste, der aufsteigen will? Der GRK, 10 Punkte Rückstand.
Die haben einen gewissen Abstand schon, ja.
Es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Man kennt die Ziele von Blaues Linz, die sind relativ klar.
Auch vom GRK.
Auch vom GRK, auch der FC Wacker, schon wissen.
Auch St. Pölten.
Auch St. Pölten. Es wird dann auch wieder mal wer absteigen, der vielleicht drauf will. Also ja, wahrscheinlich müssen sie in Lustenau tatsächlich jetzt alles tun, um diese Chance zu nutzen, weil wer weiß, wann die wieder kommt. Ich finde auch grundsätzlich, dass sie, es hat jetzt mit Dominik Schiel den ersten gegeben, der offen den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat. Finde ich auch gut und alles andere als verwerflich. Ich finde auch gut, wie Markus Mahler das dann nach dem Vorarlberger Derby erklärt und begründet hat, dass schon die Bundesliga natürlich das Ziel sein muss, jedes seiner Spieler etc. Ja, warum da sich irgendwie verstecken und hinterm Berg halten? Jeder, der auf die Tabelle schaut, weiß ja eh, was Sache ist. Ne?
Alter, diese 20 Jahre jetzt in der zweiten Liga, die waren schon so oft knapp dran und ist ja auch klar, dass man eben jetzt diese Chance eigentlich wahrnehmen muss. Für mich ist es eine andere Ausgangssituation, eine andere Ausgangslage im Vergleich zu Blau-Weiß-Linz. Da ist eben für mich... war Blau-Weiß-Linz eben in der Vorsaison noch nicht auf diesem Level, beziehungsweise hat vielleicht eben nicht dieses Potenzial, wie ich es vorher schon angesprochen habe, im Background auch. Und da wächst man also sehr gesund bei Blau-Weiß-Linz. Bei Austria Lustenau natürlich auch, hat aber eben aufgrund dieser ganzen Kooperation nun auch eine andere Power in der Hinterhand. Und von dem her muss man das eigentlich irgendwie versuchen zu realisieren. Und ich glaube, da arbeitet man auch mit Hochdruck dran, dass dann in der kommenden Saison möglicherweise wirklich wieder Bundesliga-Fußball zurück ist im Reichshofstadion sportlich. Wie gesagt, du hast es schon erwähnt, der Vorsprung auf den GRK beträgt momentan 10 Punkte und auf Wacker Innsbruck 12 Punkte. Es läuft sehr gut. Sie sind ja auch momentan nicht zu schlagen, aber dazu später mehr im Power-Ranking. Ich würde noch gern ein wenig über die Interessenten sprechen, die bei diesem Bundesliga-Workshop für die zweite Liga waren. Da hat ja Georg Sander, unser Kollege von der 90 Minuten, gut recherchiert und uns auch informiert, dass es da schon im Vergleich zu vorher, ich weiß gar nicht, wie viele es im Vorjahr waren, aber es gibt doch einige Interessenten. An der Zahl sind es 12, wenn man dann bedenkt, dass man da jetzt, wir reden ja gar nicht über diese Zweiermannschaften von Sturm Graz, WAC oder wer werden da noch im Rennen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube Alltag 2. Regionalliga Ost, Wiener Viktoria, Stripfing, Vienna Sportclub, Neusiedl.
Danke.
Viel, ja. Tut mir leid. Wieso du als alter Neusiedler?
Na, alles gut. Also, das ist so, wie wenn ich sage, Deutschlandsberg.
gut, Regionalliga Ost. Wiener Viktoria, Stripfing, Wiener Sportclub, Neusiedl. Wer schafft es? Wer kommt da in diese Saison durch? Es ist ja in der Regionalliga Ost brutal,
ich
mein, oder?
Ganz ehrlich, die Ostliga-Tabelle ist echt irre.
Ja, ist geil.
Ich habe kein Internet vor mir, deswegen kann ich es mir jetzt nicht tatsächlich anschauen, aber ich weiß, dass es halt dass es wirklich extrem eng hergeht. Also da kann man schwer was sagen. Wiener Viktoria Infrastruktur könnte eng werden. glaube ich.
Ja, das würde ich mir auch schwer vorstellen. Stripfing ist wieder Stripfing das Thema, dass sie
große Routine inzwischen im Lizenzantrag stellen.
Ja, okay. Vielleicht war es einfach nicht nur Erfahrung
sammeln. Nicht im erfolgreichen Lizenzantrag, aber im Lizenzantrag.
Aber auch in einem jeden Scheitern lernt man ja auch etwas dazu. Also von dem her weiß man das dann für die kommenden Jahre. Also Stripfing könnte ich mir auch schwer vorstellen. Sprich, es müsste dann sowieso umgesiedelt werden. Aber also Sportclub wird höchstwahrscheinlich jetzt auch nichts. So, glaube ich auch eher, dass das kein Thema ist. Jänner. Es ist, ich meine, die Vienna hat einfach einen Zweitligakader, die haben eigentlich schon alles auf die zweite Liga abgestimmt.
Aber ist für die Ambitionen jetzt auch nicht so gestartet, dass man sagt, okay, die Maschine jetzt tatsächlich durch.
Ja, da schon, aber im Grunde waren eben schon auch wieder punktuelle Veränderungen, brauchen vielleicht auch etwas, um in die Saison reinzukommen. Ich glaube, je länger die Spielzeit dauert, desto besser kommen die Döblinger dann auch rein. Und am Ende wird es eine klare Geschichte, auch wenn es momentan eher noch knapp wirkt in der Regionalliga Ost.
Ich bin gespannt.
Regionalliga Mitte, wieder mal Hertha Wels und auch Weiz und Gleisdorf sind mittlerweile sehr interessiert. Im Weiz tut sich was. Da sind Stadionpläne bereits im Gang, aber ich glaube, das wäre auch noch zu früh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich schaue mal ganz kurz, Regionalliga Mitte, wie da eigentlich momentan die Situation in der Tabelle ausschaut. Denn da habe ich, ist da nicht eher Gleichenberg vorne?
Deutsch-Landsberg ist gut gestartet, glaube ich.
Deutsch-Landsberg auf Platz 1, also die sind momentan kein Thema. Momentan der erste Interessent für einen möglichen Aufstieg wäre Sturm Graz 2. Die sind Dritter, könnten da also auch nicht aufsteigen. Also man muss ja unter die ersten zwei Plätze dann auch reinkommen. Aber die Zweimannschaft von Sturm hätte definitiv sicherlich auch Interesse. Die müssen ja nicht mit dabei sein bei diesem Workshop, weil sie eben auch ein Bundesliga-Verein haben. Mhm. Machen wir weiter in der Regionalliga West, Salzburg-Tirol und Elite-Liga. FC Pinzgau-Saalfelden, die sind nicht unbedingt gut gestartet.
Das ist jetzt nett ausgedrückt. Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das, sportlich dann noch eine Rolle spielen. Wörgl und Imst sagt man leider. Also so gar nichts. Also Wörgl, okay, es war lange Zeit ein Zweitligist in den 90ern, kann mich auch noch erinnern, wer hat da noch gespielt? Sebastian Martinez, glaube ich.
Ja, stimmt,
und auch Florian Schwarz, die dann auch den Weg Richtung Bundesliga geschafft haben. Schwierig. Und Vorarlberg, VfB Hohenems, auch die waren ja schon in der Vorsaison interessiert. Bin gespannt. Glaubst du, dass es drei Aufsteiger geben wird?
Drei? Nein.
Wie viel wären es?
Zwei.
Mehr wird's. Wir sind schon so dabei.
Schauen wir noch. Hertha Wels, nehme ich bitte, und die Vienna.
Er hat sich festgelegt. Okay. Alles klar, Vienna und Hertha Wels, wir freuen uns auf die kommende Saison in Liga 2. Wir machen eine kurze Pause und machen da weiter mit den Power Ranking.
Juhu.
Geht's los? Jetzt würde ich nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la Liga 2. Viva la Spanisch.
Aber wenn ich bereit bin, oder?
Eieiei, wir gehen nochmal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei La Ola 1.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Die Zwarer Konferenz, Episode Nummer 40. Und wir kommen zu unserer Rubrik Liga 2 Power Ranking. Heute powered by the CEO of Lemons, weil du ja ein Leiberl hast vom Fabio. Also kauft diese Zitronen-T-Shirts. Und jetzt zunächst das Intro, dann kannst du noch was hinzufügen.
Erst Porsche und am Ende Leibern, würde ich sagen.
Das Zwarer Konferenz Power Ranking.
Okay. Das, was die draußen machen, das ist mir wurscht.
So, Harald, was willst du noch loswerden?
Kauft Fabio Schaub's Zitronen-T-Shirts. Top-Qualität, sehr angenehm zu tragen. In vielen schönen Farben. Ich weiß nicht, in welches es sie überhaupt noch gibt. Und darf ich ganz kurz einen Podcast-Shoutout machen?
Mach ein Shoutout.
Kennst du Spielfrei?
Nein, kenne ich nicht.
Sind zwei Steirer, schon wieder, die ein bisschen im Black FM-Umfeld unterwegs sind. Jede Woche sehr spannend, sehr cooler Podcast. Kann ich dir nur ans Herz legen, zeige ich dir nachher dann.
Österreichische Bundesliga oder internationaler Fußball? Oder?
Immer meistens ein großes Thema halt. Ja. Also zum Beispiel, weiß ich, West Ham oder Spielerberater oder Fußball und Olympia und dazwischen dann auch immer wieder einfach so Roundups zum Fußball, querbeet, national, international etc.
Interessant.
Sehr witzig. Mir taugt der Humor. Sie haben auch immer ein ganz cooles Ding am Anfang, die großen 10, wo es dann irgendwie, wo sie so Aufzählungen machen, aller die großen 10 Ausreden, um nicht ins Stadion zu gehen. Kennst du sicher alle.
Ich gehe einfach nicht. Ich brauche das nicht für das Fußballerlebnis.
Oder welche Spieler du als Spielerberater betreuen wollen würdest, etc. Also ja, heiße Empfehlung.
Ja gut, jetzt reicht es aber mit der Werbung auch. Aber ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Hört sich schon mal sehr gut aus, rein von der Struktur her. Die großen 10, vielleicht höchstwahrscheinlich auch angelenkt an die großen 5 von Fest und Flauschig. Aber gut, Ranking-Show ist ja auch bei uns das ein oder andere.
Genau, schon haben mal, weder wir noch die Kollegen noch sonst irgendwer.
Genau,
gibt schon gibt's zwei, drei schon, Tage.
Ja.
Power Ranking.
Wir starten mit Platz Nummer 5 und mit einem Debüt bzw. einer Premiere in unserem Power Ranking, denn der SK in St. Pölten hat es sich verdient, heute erstmals auch da nach vorzubrechen. Sind gut drauf.
Ja, es geht bergauf. Wir haben es ja eh immer gewusst schon.
Ja, das stimmt. Aber wir haben es auch vor der letzten Länderspielpause so prophezeit und dann ist es etwas anders gekommen. Erinnere dich zurück.
Ja, stimmt. Aber dieses Cup-Spiel gegen Schwarz, schon ein bisschen so Schlüsselspiel, dann 3-2 gewonnen und seitdem läuft's. Also ich meine, der Auftritt gegen Amstetten, okay, Amstetten war an dem Vorabend jetzt nicht übermäßig gut drauf, aber 4-0 musste Amstetten trotzdem erst einmal schlagen. Jetzt der nächste Sieg, 3-1 gegen die Juniors, auch davor, das 0-1 gegen Lafnitz war jetzt schon eine eher knappe Geschichte. Also alles in allem, es geht bergauf.
Ja, beziehungsweise mir gefällt auch jetzt viel mehr die Körpersprache. Also der Verein beginnt langsam, aber sicher auch wieder zu leben. Und vielleicht greift jetzt auch das System von Stefan Helm und Emanuel Bogert jetzt einfach mal mehr. Bin gespannt, ob es wirklich jetzt die Trendwende wird oder ob sie wieder ein Déjà-vu erleben werden, wie im September, dass man dann eben nach der Länderspielpause doch eben nicht so weitermachen kann wie davor.
Steirische Wochen jetzt, ne?
Steirische Wochen. Bleiben wir gleich in der Steiermark.
Ganz kurz noch, noch zum Thema SKN. Wie hast du diese Doppelveranstaltung gefunden?
Gut. Ja, das war cool, so, oder? Das ist perfekt. Also vorbildhaft, wie man das eigentlich auch veranstaltet hat. Und das muss eigentlich für Fußball Österreich auch so ein Role Model werden. Und
apropos, dass man eben kommendes Wochenende. Vienna, auch eine Doppelveranstaltung.
Auch Doppelveranstaltung.
Die Herren Vienna gegen Schieß mich tot, Bruck, glaube ich. Und dann die Vienna Damen gegen die SK St. Pölten Damen wieder.
Ja, Weltklasse. Nein, das finde ich wirklich extrem gut, um einfach auch den Frauenfußball immer mehr zu pushen. Und ich finde es ja auch geil, dass im Endeffekt dann die Hauptveranstaltung gefühlt zu Primetime dann eben auch die Frauenpartie waren, aber die spielen eben auch Bundesliga im Gegensatz zu
Champions
den Herren.
League
und oder Champions League. Ja.
Also ich meine, das
sind Serienmeister. Also ja, die verdienen sich eben auch dann diese Kulisse, die man da gehabt hat, beziehungsweise eigentlich noch mehr. Aber hoffe, dass sich das auch bei anderen Vereinen durchsetzt, beziehungsweise dass andere Vereine endlich auch mal nachziehen zu 6 Frauenmannschaften. Grüße gehen raus an Salzburg und Hütteldorf.
Naja, es war halt an der Zeit.
Ja, aber definitiv. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4, dem SV Lichtleutl Lafnitz. Die haben zwar jetzt gegen Liefering verloren, aber trotzdem, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass die Lafnitzer irgendwie nachlassen. Die sind immer gut drauf. Mhm. Die haben auch davor eine starke Phase gehabt mit den Siegen eben gegen St. Pölten, mit dem 7-0 im Cup gegen Bregenz und auch die Violets. Die hatten null Chancen gegen das Team von Philipp Semlitsch und daher bei uns auch auf Platz 4.
Genau. Und die Niederlage gegen Liefering ist ja, muss man sagen, mittlerweile schon obligatorisch.
Genau, haben noch
Philipp Semlitsch zum vierten Mal versucht als Lafnitz-Trainer. Zum vierten Mal kein Punkt gegen Liefering. Was ist da los?
Ja, man Gegen Liefering kann man schon verlieren. Ja. So leicht ist es nicht. Aber im Grunde Lafnitz in der regulären Tabelle auf Platz 5 bei uns im Power-Ranking auf Rang 4. Und die nächsten Wochen, es wirkt zumindest so, als hätte man auch keine schlechte Auslosung jetzt, wenn man bedenkt.
Da geht schon was.
Man trifft jetzt dann das nächste Mal auf Dornbirn, auf Vorwärts Steyr, auf Rapid 2. Dann auch gegen den FAC. Gut, die Wiener sind stark drauf, aber trotzdem, das sind schon eher Gegner, die man aus Lafnitzer Sicht momentan auch bezwingen könnte. Also vielleicht
die vermeintlich schwierigsten Gegner haben sie quasi schon hinter sich aus der Saisonhälfte.
Und gut auch überstanden. Wie gesagt, sie haben aber letztes Wochenende verloren gegen den FC Liefering und die Jungbullen sind bei uns auch auf Rang 3, rutschen einen Platz nach hinten von der regulären Tabelle 2 bei uns im Power Ranking auf 3. Sie sind trotzdem seit 7 Spielen ungeschlagen. Mhm. Auch in der Youth League hat man gewonnen 3-1 gegen Lille, wo ja fast der gesamte Liefering-Kader auch gespielt hat bzw. zum Einsatz gekommen ist. Und ja, sie sind einfach stark drauf.
Was will man da mehr sagen? Also überhaupt erst eine Niederlage. Und die halt gegen aus der Lust noch in der Saison. Also alle Achtung, wie da in Salzburg gearbeitet wird. Man kann es nur immer wieder wiederholen.
Und trotzdem ist für uns ein Team den Tick besser, den Tick vielleicht auch näher dran an Austria-Lustenau, nämlich der FC Blau-Weiß-Linz. Die sind für mich sowieso, wenn man bedenkt, was die für Chancen in dieser Saison bereits vernebelt haben, wenn die besser wäre, dann wäre man dann, glaube ich, wirklich auch punktuell, also vom Punktemäßig auf Augenhöhe mit Austria-Lustenau. Man hat es einfach auch verabsäumt, in den letzten Wochen zu treffen. Aber jetzt kommt ja dann Raphael Tuamena, ist zurück. Gegen Wacker Innsbruck hat er sein Comeback gefeiert. Vielleicht ist er dann der nötige Faktor, der da auch den Unterschied machen könnte. Und gegen Wacker Innsbruck wieder starke Performance.
Ja, Wacker geschlagen, GK geschlagen, zuletzt gegen Horn schon sehr souverän gewesen. Natürlich, okay, der Ausrutscher gegen Amstetten, aber wie du sagst, man merkt von dem Umbruch wenig und das funktioniert schon sehr, sehr gut dort in der Stahlstadt.
Aber keiner kommt an die Nummer 1 ran. Wie vielte Mal machen wir jetzt schon das Power Ranking? Ich glaube zum vierten Mal. Zum vierten Mal natürlich Austria-Lustenau auf der Nummer 1, 6 Ligasiege in Folge. Sie sind einfach nicht zu stoppen und für mich war auch dieses Cup-Aus gegen Weiz im Endeffekt nur eine Randnotiz. Der volle Fokus gilt dem Aufstieg. Ich glaube, die brauchen auch da gar kein Cup-Thema. Das ist uninteressant, denn die müssen sich einfach auf diese eine Aufgabe momentan fokussieren.
Ja. Und wie du sagst, sofort wegsteckt dieses Cup aus und ja, die funktioniert schon richtig gut, die Mannschaft derzeit.
An allen Ecken
und Enden.
Nämlich auch die Fans. Auch die haben sehr gut funktioniert. Jetzt auf der Birkenwiese waren ja 4000 Zuschauer, Zuschauerrekord in dieser Saison in Liga 2. Und das ist auch die perfekte Brücke für unseren History-Dude, Richard Turkovic, der einen Blick zurückgeworfen hat auf die letzten 10 Jahre und sich die bestbesuchtesten Spiele in der Admiral 2. Liga, beziehungsweise damals eben 1. Liga, ADEC für 1. Liga, heute für morgen 1. Liga und was auch sonst.
Rezak.
1. Liga, Happy Bet, 2. Liga und ja, im Grunde gefühlt ist es einfach Liga 2. Er hat sich das angeschaut und das ist seine Recherche.
Anlässlich des BesucherInnen-Rekords beim Ländle-Derby am Wochenende geht es heute um ein kleines Spezialthema von mir, die Zuschauer und Zuschauerinnenzahlen. Im Auftrag des geschätzten Kollegen Christoferitsch habe ich mir die Top 10 rausgesucht der bestbesuchtesten Spiele der 2. Liga seit der Saison 2011-12, ungefähr 10 Jahre. Und ja, starten wir gleich rein. Auf Platz 10 findet sich aus der Saison 2011-12 am 17.04.2012 Austria-Lustenau gegen Altach vor 7.400 Zuschauern. Passend ein Vorarlberger Duell, zu dem Zeitpunkt beide im Kampf um den Aufstieg. Die Lustenauer gewannen 4-1. Ja, zu den Vorarlberger Duellen kommen wir noch ein paar Mal in dieser Rubrik. Platz 9 war das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden großen Vereine des oberösterreichischen Zentralraums, nämlich am 17.04.2017 FC Blau-Weiß-Linz gegen den LASK. Ja, der LASK stieg ja auf, aber dieses Duell endete 1:1 vor 7.356 Zuschauern. Platz 8 am 13.05.2016 in der Saison 2015-16 der SK in St. Pölten gegen den LASK vor 7.500 Zuschauern in der St. Pölten Arena. Das war das vorletzte Heimspiel der St. Pöltener vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Eine kleine Vorentscheidung um die Meisterschaft. Ein Sieg hätte den LASK noch vor die Niederösterreicher gehievt. Der SKN gewann jedoch 3:2. Auf Platz 7 haben wir das zweite Vorarlberger Duell in dieser Liste am 16.09.2011, ebenso also die Saison 2011-2012. Austria-Lustenau gegen Altach wieder im Reichshofstadion vor 7.500, ebenso wie Platz 8. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsfavoriten. Altach sollte die Austria hier 0:5 wegschießen. Mehr zu den Vorarlbergern, wie gesagt, später. Auf Platz 6, 2.11.2015, also die Saison 2015-2016 wieder. Wacker Innsbruck gegen Austria Salzburg vor 7.783. Das traditionelle große Westderby zwischen Grün-Schwarz und Violett-Weiß in der einzigen Zweitligasaison der Salzburger Austria nach der Übernahme der originalen rechtlichen Hülle durch Red Bull. Die Salzburger Austria musste ja bekanntlich leider noch während der Saison Insolvenz anmelden. Dieses Duell endete 1:1. Es gab noch ziemlich viele Geschichten in der Saison über dieses Duell, aber nicht über 5000 Zuschauer. Auf Platz 5, 5.8.2016, wieder Wacker Innsbruck, diesmal gegen Wattens vor 9.026 Zuschauern, auch wieder im Tivoli. Das erste Tiroler Derby seit Wiedergründung des alten FC Wacker. Es zog auch jede Menge neutrale Fans im traditionell eher fußballskeptischen Heiligenland an. Voller war das Tivoli übrigens seither nur mehr für das Nationalteam. Wattens gewann 1:2. Auf Rang 4 wieder die Saison 2015-2016. Am 21.08.2015 LASK gegen Austria Salzburg vor 9.357. Zwischen beiden Vereinen herrscht ja auch durchaus viel etwas komplizierte Geschichte, die den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Aber ein Duell der klingenden Namen war es auf alle Fälle. Die Österreicher sollten hier 2:0 gewinnen. Platz 3 und 2 muss ich leider zusammenlegen, sind nämlich beides die ersten Linzer Derbys in der Meisterschaft seit der Fusion 1997, sprich am 16.09.2011 LASK gegen Blau-Weiß Linz vor 10.700 auf der Linzer Kugel und Platz 2, 18.07.2011 Blau-Weiß Linz gegen LASK vor 11.900 Zuschauern. Hier da muss ich fast meine eigenen persönlichen Eindrücke wiedergeben. Am 18.07. war ich vor Ort durfte gemeinsam mit allen anderen Blau-Weißen unter dem klassischen Schlagwort der Saison davor, der LASK steigt auf, wir steigen auf, der LASK steigt ab, mal wieder die blau-weiße Fanseele mal so richtig sehen, während die LASKler, die alle Jahre zuvor ihre Blau-Wehr-Witze machten, auf einmal ihren Hass auf die Kuckstiller-Wille entdeckten. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch ein bisschen lustiger. Beide Spiele endeten übrigens 1:1. Platz 1 in dieser Liste am 29.05.2015 vor 13.761 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli. Das letzte Heimspiel der Saison 2015-16, Wacker Innsbruck gegen SV Horn. Für den Wacker ging es dann nämlich tatsächlich gegen den Abstieg aus der zweiten Liga. Direktes Duell gegen Horn. Der Verein warb mit freiem Eintritt in der Hoffnung, dass eine Monsterkulisse helfen könnte, die Klasse zu halten. Ob es allein daran gelegen ist, müssen AugenzeugInnen von damals bewerten. Die Tiroler gewannen auf jeden Fall 3:0 und Horn musste absteigen. Sie kamen ja wieder. Bei den Recherchen habe ich mir dann dementsprechend auch angesehen, wie viele Spiele im untersuchten Zeitraum generell über 5000 ZuschauerInnen zogen. Das waren tatsächlich immerhin 47 Spiele. Satte 15 davon waren Duelle zwischen den Vorarlberger Vereinen, in dem Fall Austria-Lustenau, Altach oder dem FC Lustenau, der damals ja auch noch oben war zeitweise. Dementsprechend sind die beteiligten Teams an jenen Duellen noch überwiegend die Ländle-Teams. 19 Mal an diesen Duellen beteiligt war ist die Austria-Lustenau, 15 Mal der LASK, 10 Mal Wacker Innsbruck, 9 Mal Altach, 7 Mal der FC Blau-Weiß Linz, 6 Mal je der FC Lustenau und der SK in St. Pölten, 5 Mal die WSG Wattens, 3 Mal SV Austria Salzburg oder der SV Horn, je 2 Mal der FAC, Mattersburg, Ried oder der WAC und je 1 Mal Austria Klagenfurt, Grödig und die Kapfenberger Sportvereinigung. Aus den Zeiten der 16er Liga schaffte es übrigens nur ein einziges Spiel über die 5000er Marke, das Duell um den Aufstieg zwischen Austria Klagenfurt und der SV Ried am 21.02.2020 in Klagenfurt.
Ja, danke, Richard, für deine Ausführung. Da drücken wir auch ein Auge zu, denn Platz 9 und 10 gehören eigentlich vertauscht, aber ist mir schon klar, dass natürlich ein Linzer Derby für den Ritchie etwas mehr zählt als ein Vorarlberger Derby, aber trotzdem wäre das Linzer Derby vom Platz 9 eigentlich haben die weniger Zuschauer gehabt als eben dieses Ländle Derby auf Platz 10, aber egal, sehr interessant, vor allem dieser Platz 1 mit Wacker gegen Horn, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass die damals gegen den Abstieg gespielt haben.
Ja, habe ich auch nicht so am Schirm gehabt, aber grundsätzlich, man sieht schon, nochmal auf das Thema Lustenau zurückzukommen, dass im Ländl halt schon ein großes Fanpotenzial vorhanden ist.
Brutal. Brutal, denn du hast eben, vor allem wenn es eben zu diesen Regionaldarbys kommt, hat man ja auch jetzt am Wochenende gesehen in Dornbirn mit 4.000, das war schon eine richtig gute Stimmung. Hast du das gehört, der Blattsprecher von Dornbirn, was der da, als die, ich glaube das war nach dem 2:0,
ja, irgendwas mit abartig und so,
ein bisschen Pyro auch gezündet worden ist in der Lustenau-Fankurve, und dann hat der Blattsprecher eine Durchsage gemacht, dass die Lustenauer, ja, hör mir einfach kurz rein und dann können wir da nochmal drüber sprechen.
Die Lustenau-Fans benehmen sich wieder einmal abartig. Wenn sie sich nicht besinnen, dann wird der Schiedsrichter das Spiel abbrechen. Also wir stehen kurz vor einem Spielabbruch. Lustenau-Fans hervorragend.
Für mich ein Tick zu viel, oder? Es ist so abartig, Lustenau. Ich stelle mir das jetzt nur gerade vor, denk dir mal, das würde der Marek bei einem Wiener Derby machen, wenn er sagt, die Austria-Fans benehmen sich heute mal wieder abartig, hört damit auf.
Ja, man merkt halt, dass auch eine Rivalität einfach da.
Ja, ich finde es
gut. Ich finde das ja, nein, ist schon.
Ich finde es ein Tick zu viel.
Wahrscheinlich ist es eine Spur zu viel, aber ich glaube, es ist für alle verkraftbar.
Ja, auch. Ich glaube, es hat ja die meisten Lustenau-Fans, glaube ich, auch eher zum Schmunzeln gebracht. Und aber trotzdem, spiegelt, finde ich, auch ein wenig diesen Charme dieser Liga wieder, von dem her, dass das dann eigentlich kein großes Thema ist, sondern ja, okay, passt, hat er das eben gesagt, und wir feiern weiter. Im Grunde hat Lustenau ja auch einen Grund zum Jubeln gehabt, unterm Strich 2:0 gewonnen gegen den FC Dornbirn auf diesem Wege. Ich habe ihn jetzt ja noch gar nicht gefragt, nochmal danke an Richard Turkovic, und gleichzeitig auch die Frage, willst du mit mir kommentieren, Ritchie, Young Wilders aus der Wien gegen Blau-Weiß Linz in der nächsten Runde am Sonntag. Schreib mir zurück, XOXO, Bussi, dein Hannes. Harald, wir machen weiter im Takt mit unseren Spielern im Fokus. Mhm. Und willst du beginnen? Wer ist dein Spieler im Fokus, oder soll ich machen?
Ich kann gerne anfangen.
Ja, dann fang an.
Ja.
Ja.
Mein Spieler im Fokus ist heute Roko Šimić, der... Und wenn man es jetzt eigentlich genau nimmt, wahrscheinlich teuerste Neuzugang in der Geschichte der zweiten Liga. Auch wenn ihn eigentlich Salzburg gekauft hat, ja. Aber er ist ja quasi direkt zur Lieferung gekommen. 4 Millionen Euro gekostet. Nur 2 U20-Spieler waren teurer in der Geschichte des Salzburger Fußballs. Das waren die Herren Okafor und Haaland. Und Roko Šimić hat eigentlich mehr oder weniger gleich einmal direkt eingeschlagen. Der hat jetzt 11 Pflichtspiele hinter sich, hat 8 Tore geschossen in diesen 11 Pflichtspielen, davon 2 in der UEFA Youth League gegen Lille. Von diesen 8 Toren insgesamt 3 Elfmeter, zeigt aber auch von dem Standing, das er innerhalb der Mannschaft hat, dass er als Neuzugang gleich einmal die Elfmeter schießt. Ist für mich vom Spielertyp her so der klassische Vollstrecker, der, wie man es von Spielern vom Balkan gewohnt ist, technisch wirklich ausgezeichnet ausgebildet ist, der aber trotz seiner 17 Jahre mit seinen 1,90 und so schon einen Körper mitbringt, der einem auch mitten im Leben stehenden Abwehrspieler in Liga 2 Respekt abbringt. Seine Vorbilder sind Haaland und Lewandowski, und Haaland ist ja da schon auch ein guter Stichwort, weil gefühlt diese Stürmer-Rochade sich in Salzburg in letzter Zeit immer schneller dreht. Und da war, glaube ich, finde ich, Haaland schon der Anstoß dazu, weil der halt so explodiert ist, dass er nach einem halben Jahr weg war und der halt in Dortmund einfach dort weitergemacht hat, wo er in Salzburg aufgehört hat. Das heißt, es sind mittlerweile auch alle Top-Teams aware, dass man ein Spiel aus Salzburg holen kann und die gleich in Top-Ligen auch weiter so funktionieren. Apropos, die nächsten sind, wir wissen es eh, Benjamin Šeško und Karim Adeyemi. Benjamin Šeško gestern die Sun geschrieben, dass Real, Bayern, Man City und Liverpool dran sind, und dann Adeyemi ja ungefähr dieselben Vereine, nur Barca statt Real. Das heißt, das wird für Roko Šimić.
Sollen sie den kaufen? Aber jo, egal, ja.
Ist ja wurscht.
Nein.
Das heißt, das wird für Roko Šimić wahrscheinlich sehr schnell da auch raufgehen. Sein Ziel ist es übrigens, erfolgreicher zu sein als sein Vater. Ja. Der hat 100 Länderspiele für Kroatien gemacht. War bei Inter, Milan, Monaco und natürlich Dinamo Zagreb, beziehungsweise vorher haben sie ja Kroatia Zagreb geheißen. War aber ein Verteidiger, sein Onkel Josip war Stürmer, der hat zwar nur 8 Länderspiele für Kroatien gemacht, aber dafür auch in Liga 2 gespielt für den FC Kärnten.
Findest du, ja, nein, ja, danke für deine Ausführung. Rocco Šimić, glaubst du, dass da vielleicht auch ein Umdenken jetzt bei den Salzburgern in den letzten Jahren bezüglich Scouting einer Neuner-Figur, Neuner-Stürmertyp gegeben hat? Denn Haaland war für mich also gefühlt so der erste wirklich Brechertyp, den man auch gescoutet hat. Das war davor. War, ich meine, ein Jonathan Soriano zum Beispiel, den hat man gesehen, der war Torschützenkönig in der zweiten spanischen La Liga, und das waren jetzt nicht die Spielertypen wie ein Haaland oder eben jetzt auch ein Benjamin Šeško. Mhm. Glaubst du, dass im Grunde hat man sich einfach angepasst an den Flow momentan im internationalen Fußball, aber glaubst du, dass man...
Das ist halt das, was auch derzeit gebraucht wird, ja. Ja, würde ich jetzt nach 3 Spielern, die jetzt so den Durchbruch schaffen, nicht zwingend schon als Trend sehen. Vielleicht ist es auch einfach zu Fall, dass nach Haaland und Šeško jetzt der dritte, sagen wir mal, Riegel den Durchbruch schafft.
Wenn du jetzt die 3 vergleichen würdest, Šeško, Haaland für mich schon sehr, also extrem ähnlich. Mhm. Mir kommt manchmal vor, dass ein Šeško auch versucht, Haaland etwas zu imitieren. Also wirklich auch vom Laufstil her, wie er sich auch präsent gibt. Da ist für mich Rocco Šimić schon anderer Typ.
Šimić ist mehr der, so wirklich der Vollstrecker, oder?
Hätte ich vom nämlich auch Gefühl gesehen. Her, ja. Das ist jetzt ja nicht so einer, der das Spiel extrem antreibt, wie es zum Beispiel ein Haaland ist, sondern eher der auch auf seine Chancen ein bisschen lauert. Ja. Eher so erster Kontakt oder Ball in den Strafraum, 2 Körpertäuschungen und dann rein damit. So habe ich ihn eigentlich ein bisschen wahrgenommen.
Auch Indiz dafür, auch noch kein Assist bis jetzt, sondern er ist halt der, der es dann reinmacht.
Ja.
Aber es soll Schlimmeres passieren, sondern eine Mannschaft zu haben.
Das stimmt natürlich. Also, das wird die nächste große Transferaktie im Grunde auch von den Salzburgern werden. Eine andere große Transferaktie hatte man ja eigentlich auch in ihren Reihen, nämlich meinen Spieler im Fokus. Das ist heute Rafael Tvamena. Ich habe es heute schon mal erwähnt, hat am vergangenen Wochenende, also in der vergangenen Runde am Innsbrucker Tivoli, also endlich sein Comeback in der zweiten Liga gefeiert nach langen Jahren. Hat ja seine Anfänge beim FC Liefering gemacht, beziehungsweise davor ist er so ein bisschen auch diese ganze Red Bull Talentschmiede hat er durchgemacht via Red Bull Ghana, wo er im Grunde so gefühlt schon der größte Name war, der da rausgekommen ist. Dahinter war es auch Larry Kayode und wer war noch?
Felix Adjei.
Felix Adjei, Wahnsinnstor, muss man sich auf Twitter anschauen, am vergangenen Wochenende beim 7:0 vom FC Pinsk aus Saalfelden, spielt er noch immer in Österreich in der Regionalliga Salzburg, beziehungsweise in, ja, Regionalliga Salzburg. Wahnsinnstor, glaube ich, aus 30 Metern, gönnt euch diesen Hammer, unfassbar auf jeden Fall. Aber nochmal zurück natürlich zu Rafael Tvamena. Dann eben auch den Weg gegangen Richtung Salzburg, dort für den FC Liefering gespielt, hat sich nicht durchsetzen können. Schlussendlich ist er dann in Lustenau gelandet und hatte da eine Traumsaison 2016, 2017, die eigentlich unfassbar war, wenn man sich das in der Retrospektive anschaut. In der Hinrunde hat er 18 Tore in 20 Spielen für die Ländle-Kicker gemacht und das war dann einfach vielleicht auch den Tick zu viel. Da ist der FC Zürich aufmerksam geworden, hat Tvamena im Winter geholt und auch beim FC Zürich, damals noch in der zweiten Schweizer Liga, hat er sofort funktioniert. 12 Tore in 18 Spielen gemacht und die Züricher damit auch in die erste Schweizer Liga geschossen. Kurz danach hat es auch gleich Angebote gegeben aus der Premier League. War man kurz davor, auch einen Transfer zu fixieren zu Brighton, hat sich dann allerdings zerschlagen, weil scheinbar die Arbeitserlaubnis gefehlt hat. Ansonsten wäre der Weg vielleicht auch von Rafael Tvamena etwas anders weitergegangen. Schlussendlich hat er es aber trotzdem in eine große Liga geschafft, nämlich in La Liga. Nach Valencia zum Ude Levante. Unfassbare 6,2 Millionen Euro haben die Spanier für den Granada ausgegeben, aber so wirklich durchgesetzt hat er sich nicht, auch aufgrund gesundheitlicher Probleme. Ein Herzproblem macht ja Rafael Tuamena seitdem auch zu schaffen, hat seit 2020 auch einen implantierten Defibrillator. Unfassbar, was einfach auch die Medizin möglich ist. Das ist wirklich ein Defibrillator, der bei Herzklammer flattern oder flimmern elektrische Impulse auslöst. Also ich bin da immer einfach völlig geflasht, was die Medizin auch imstande ist. Das sind die wahren Helden unserer Zeit. Und und jetzt ist er wieder zurück in der im österreichischen Fußball. Blau-Weiß Linz hat ihn ja geholt im Sommer. Thrombose hat ihm dann zu schaffen gemacht, hat eigentlich keinen Körperkontakt im Endeffekt auch haben dürfen im Training, sprich eher alleine auch trainiert, gegen Wacker sein Comeback gefeiert. Und das war schon mal gar nicht mal so schlecht, was er da abgeliefert hat, im Endeffekt auch das 1-0 vorgelegt. Und ich glaube, der könnte noch eine ganz wichtige Rolle spielen in dieser Saison für Blau-Weiß. Was glaubst du, was ist da noch drin? Kommt er noch mal so zurück?
Es ist ihm zu wünschen. Also mich würde wirklich interessieren, wie es um seine Leistungsfähigkeit bestellt ist, wenn er mal über Wochen, Monate hinweg wirklich voll fit ist.
Ich meine, es ist im Endeffekt so das letzte Puzzleteil, glaube ich, auch von Blau-Weiß Linz. Im Vorfeld der Saison haben wir auch beim Media Day mit Gerald Scheiblener, wir haben den immer eigentlich falsch betont, das ist nicht Scheiblener, sondern Scheiblener, gesprochen, der in der Gause Tuamena eigentlich auch gesprochen hat, dass es ein Projekt über 2 Jahre ist, dass man da jetzt anfänglich noch nicht zu viel von Tuamena erwarten darf. Man will ihn wieder zurück auf die Spur bringen und dann höchstwahrscheinlich eben dann in der kommenden Saison mit Tuamena als Einzelstürmer dann auch den Titel angreifen möchte. Bin auch gespannt, wie sich nun die Situation bei Stefano Sudanovic ändert, der ja jetzt eigentlich zu Saisonbeginn diese Neuner-Position übernommen hat. Jetzt dagegen Wacker wieder etwas die Etappe defensiver agiert hat als Zehner, beziehungsweise glaube ich auch auf Außen. Da gefällt er mir im Grunde auch besser. Und ich glaube Blau-Weiß ist einfach ein Wahnsinn. Die haben so viele Spieler verloren und trotzdem hat man wieder so eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Da kann man wirklich nur sagen, Chapeau, Tino Wawra, sensationell diese Mannschaft auch wieder zusammengestellt. Und wenn das so weitergeht, wer weiß, vielleicht wird es in diesem Jahr wieder ganz oben werden, obwohl Austria-Lustenau noch etwas weiter weg ist. Aber trotzdem, Blau-Weiß extrem stark unterwegs. Und das waren unsere Spieler im Fokus. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir wieder eine kurze Pause gehen, Harald?
Ich habe bei deinem Defibrillator-Exkurs kurz dran denken müssen, weil ich lese gerade das Buch Die Heilung der Welt über die goldene Ära der Medizin, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wo, und eben, wie du sagst, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren hat es ja für Chirurgen noch als völlig unethisch gegolten, irgendwie ein Herz zu berühren, ein menschliches Herz, und inzwischen bauen wir da kleine Geräte ein, die jetzt automatisch wiederbeleben, wenn es irgendwie Probleme gibt. Wahnsinn.
Weltklasse. Einfach, wie gesagt, es flasht mich einfach. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit unseren FIFA-Rating-Cuts.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
EA Sports, it's not in the game. Auch in dieser Saison kein Liga 2 in FIFA 22, aber wir versuchen ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben und haben die Top 10 FIFA-Cards der Admiral 2. Liga für euch. Zunächst aber die Frage, Harald, was hast du eigentlich in deiner Jugend gezockt? Das war ja schätzungsweise eher noch Commodore 64. Bist lange durchgekommen heute?
Das ist es, Fußballspiel am Gameboy gegeben. Ja? World Cup, glaube ich, hat das
Ja, das kenne ich, ja.
Hast du das gekannt, wo man einmal auf Eis gespielt hat und einmal...
Das habe ich noch nicht gekannt.
Ja, dann war einmal auf Eis gespielt und dann auf einem schönen Rasen und dann auf einem schlechten Rasen, wo irgendwie Felsen im Weg waren, über den man drüber gestolpert ist und so. Muss so um den 1990er gewesen sein, weil die Deutschen haben Rudi geheißen und Jürgen und so.
Also wirklich? Also, okay. Aber mit welchem Spiel bist du
aber tatsächlich, ich habe Pro Evo eigentlich immer gespielt. Ich war kein großer FIFA-Fan.
Ja, aber Pro Evolution Soccer gibt es ja jetzt nicht mehr. Man ist jetzt auf E-Football, glaube ich, umgestiegen. Mhm. Da waren so die ersten Screenshots, die wir gesehen haben vom neuen Spiel, eher
soll überschaubar. Soll nicht so leimend sein, ja. Aber ja. Meine Karriere vor der Konsole habe ich vor ein paar Jahren beendet.
Ich auch. Ich habe von meiner Freundin mal die PlayStation 4 geschenkt bekommen, wo ich mir gedacht, geil. Aber ich habe da nicht mehr so gezockt. Als Student stundenlang. Also was macht man als Student? Außer zocken und Party. Also zumindest habe ich das so zelebriert.
Ja, ich auch lang. Ja. Wir waren unlängst einmal wirklich Fahrt zu Hause und meine zwei Damen waren außer Haus. Dann habe ich gedacht, okay, wirfst du mal die PlayStation an und habe dann Tiger Woods gespielt und sind drauf gekommen, dass das über 10 Jahre alt ist inzwischen, das Spiel.
Okay. Also ich bin schon mit FIFA aufgewachsen. Ich glaube, mein erstes FIFA war am Super Nintendo, FIFA 96 und dann PC umgestiegen, FIFA 97, dann eigentlich bis, glaube ich, 2013 jedes FIFA gehabt. Vielleicht mal so diese Specials ausgelassen wie Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, aber ansonsten schon auch extrem gezockt war. Damals auch in diesem, da hat es mal so ein Online-Spiel, so ein Ranking gegeben, da war ich glaube ich mein im Monatsranking unter den besten 30 in Österreich oder so. Mhm. Okay, aber da habe ich wirklich brutal viel gespielt. Also es war, sind viele Controller auch zu Bruch gegangen und das ist sich dann
so einer warst du.
Ja, es ist ja dann finanziell auch als Student nicht mehr ausgegangen, wenn man bedenkt, wie viel diese Controller mittlerweile kosten. Aber anderes
das ist,
Thema.
Hast du das dann wirklich geschafft, dich so zu ärgern, dass du dich auf den Boden gedroschen hast?
Ja, also das habe ich als Kind aber auch am PC gemacht. Ich habe da so einen so einen Schrank gehabt mit einer Glasschiebetür und da habe ich die ganze Zeit das Glas zerstört.
Ja.
Ja. Wieso auch nicht?
Kannst du dich erinnern, wird das geheißen International Superstar Soccer?
Ja,
auf der,
das Super Nintendo. Das
Super Nintendo
beste
mit der Halle quasi?
Nein, das ist nicht International Superstar
Soccer. Nein, welches war das, wo man
das
in der Halle auch spielen
kann? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht International Superstar Soccer gewesen. Aber eigentlich wollte ich gerade jetzt auf das hinkommen. Das ist für mich gefühlt noch immer das beste Fußballspiel, das es jemals gegeben hat. International Superstar Soccer beziehungsweise International Superstar Soccer Deluxe. Habe ich beide gehabt auf der Super Nintendo, damals am Super Nintendo, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Das war geil, aber das mit der Halle, das war was anderes.
Okay, vielleicht das Virtual Soccer oder so.
Weiß ja, ich Virtual Soccer ist dann wieder, glaube ich, die Weiterführung von International Superstar Soccer gewesen. Aber da gibt es sicherlich einer unserer User, der uns da vielleicht auch nochmal aufklärt, wie es da dann schlussendlich auch war in den 90ern, beziehungsweise in den Nullerjahren, glaube ich, International Superstar. Ja, egal, wurscht. Kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich den Top 10 FIFA-Cards in Liga 2. Wir haben auch unsere Liga 2-User natürlich gefragt. Und einer, der da immer wieder auch genannt worden ist, aber nicht nur dessen, hat er sich eine Karte bei uns verdient. Stefano Surdanovic. Wir haben das Ganze mit einer 87 geratet. Nur zur Erklärung, es ist natürlich ein Liga 2 FIFA-Spiel, da gibt es nichts anderes, sprich, wir siedeln unsere Ratings auch an den Top-Werten von Messi, Ronaldo und Co. an. Stefano Surdanovic hat sich da definitiv einen Platz verdient. Ich habe es schon angesprochen, es fehlt so ein wenig diese Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, und aber im Grunde, läuft gut, 6 Tore in 12 Pflichtspielen. Quote könnte dennoch etwas besser sein. Die Frage wird sein, wie wird sich die Position von Surdanovic weiterentwickeln, wenn Tvamena wieder zurück ist. Glaubst du, könnte man da auch einen Doppelsturm vielleicht bei Blau-Weiß-Linz in Zukunft sehen?
Ja, möglich, aber ich glaube nicht, dass da jetzt große Systemumstellungen geben wird.
Gehe ich auch nicht davon aus. Aber ganz viel Potenzial noch nach oben bei Stefano Sudanovic. Ganz interessanter Spieler, habe ich schon von vor 2 Jahren bei der SV Ried extrem interessant gefunden. Es fehlen nur noch so Kleinigkeiten, dann kann der wirklich durch die Decke gehen. Einer, der auch in dieser Saison durch die Decke bislang geht, ist ein Name, den man vor ein paar Monaten noch nicht gekannt hat. Er hat ebenfalls eine 87er Bewertung bei uns bekommen, nämlich Jean Hugonet. Transferkrach eigentlich.
Ja, unglaublich. Er kommt aus der 4. französischen Liga nach Lussenau.
US Saint-Melo.
Gebürtiger Pariser, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, auch beim Paris FC gespielt. Richtig geiler Innenverteidiger. Also jetzt nicht nur körperlich und in den Zweikämpfen da, sondern vor allem auch was den Spielaufbau angeht. Und der haut Wechselpässe über 60, 70 Meter raus zum Zungeschnalzen. Die würden so manchem Bundesliga-Innenverteidiger zur Ehre gereichen.
Ich finde den auch richtig geil. Noch jung und die meisten glauben ja, dass der ausgeliehen ist von Clermont Foot, aber den hat man einfach gekauft. Und man hat den einen 2-Jahres-Vertrag hingeklatscht und den hat er unterschrieben bis 2023. Also da könnte auch Austria Lustenau vielleicht im kommenden Sommer ein bisschen Kohle reinholen für die Stadionfinanzierung, wenn der so weiter durch die Decke geht. Ja. Da muss man schon sagen, diese ganze Frankreich-Connection über Ahmed Schäfer, über Clermont Foot, die ist eben auch in solchen Richtungen auf einer so einer Perspektive extrem wichtig.
Definitiv. Also ich glaube, ohne diese Connection zu Clermont würde ein Jean Hugonet erstens einmal wahrscheinlich dem SC Austria Lustenau nicht auffallen. Bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass die in der 4. französischen Liga scouten würden sonst. Und er wird wahrscheinlich auch nicht kommen.
Ich glaube auch nicht. Aber er hat sich sehr gut eingelebt. Auch ein emotionaler Typ, der immer beim Jubeln dann vor der Kurve auch mit dabei ist und richtig Gas gibt. Das sind auf jeden Fall unsere Plätze 10. Gibt also 2, die diesen Platz innehaben. Wir haben insgesamt 11 Spieler, die eben in dieser Wertung mit dabei sind. Und wir machen weiter mit Platz Nummer 7, ein Sprung. Es gibt also 1, 2, 3 Spieler, die eine 88er-Bewertung haben. Und wir beginnen mit Ronny Waldo. 5 Tore in 10 Liga-2-Spielen. Die Quote ist schon jetzt ja nicht schlecht, aber die hohe Erwartungshaltung, damit tut er sich, glaube ich, bisschen schwer, beziehungsweise fällt es uns vielleicht auch schwer, ihn höher zu bewerten, weil man immer mehr erwartet von Ronny Waldo.
Naja, nach diesen Jahren in Lustenau und dieser unfassbaren Torquote, die in Lustenau dahin gelegt hat, ist gefühlt alles, was für einen Stürmer sehr okay ist, immer ein bisschen enttäuschend, wenn es Ronny Waldo liefert.
Also das Rating leidet auch ein wenig unter der aktuellen Wacker-Performance, aber trotzdem 88 kann sich definitiv sehen lassen. Er ist wieder unter den Top 10 einen Debütanten. Wir machen das jetzt mittlerweile schon zum 3. Mal, diese Top 10 FIFA-Ratings in Liga 2. Erstmals mit dabei Nicolas Schmidt, auch eher eine 88 bekommen, der einzige Torhüter in diesen Top 10 und das meiner Meinung nach auch zu Recht, hat die wenigsten Gegentore kassiert, gemeinsam mit dem GRK und dem FAC und generell hat sich super entwickelt und auch da könnte ich mir vorstellen, vielleicht will man mit Nicolas Schmidt ein bisschen Kohle machen, der hat Vertrag bis 2023. Einer, den ich mir über kurz oder lang schon auch in der Bundesliga vorstellen kann, beziehungsweise ist eigentlich die logische Schlussfolgerung.
Ja, aber vielleicht dann auch einfach gleich im Blau-Weiß-Trikot.
Das natürlich die ideale Vorstellung, glaube ich, von Nicolas Schmidt und auch den Stahlstädtern. Machen wir weiter mit ebenfalls einem Spieler, der im Sommer schon so ein Angebote gehabt hat aus der österreichischen Bundesliga, nämlich Josef Weberbauer, Rating 88. Er ist einfach ein moderner Außenverteidiger, der vielleicht auch aufgrund dieses Fünferketten-Hypes noch besser zur Geltung kommt, auch wenn es jetzt beim GRK wieder umgestellt worden ist. Die letzten Partien ist man wieder von dieser Dreier- bzw. Fünferkette auf die Viererkette zurückgekommen, aber der gefällt mir einfach richtig gut. Seine Flanken, alles spricht für einen Bundesliga-Aufstieg, egal ob mit dem GRK oder eben so einem anderen Verein für Josef Weberbauer.
Ja, das ist einer, mit dem würde ich gerne auf der Konsole spielen.
6 Assists. Oder? Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass die diese Connection Weber-Bauer Peham in den kommenden Monaten den GRK-Fans auch noch sehr viel Freude bereiten wird, denn die Hereingaben, die braucht eben auch ein David Peham. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Da haben wir drei Akteure, die eine 89er-Bewertung bei uns bekommen haben. Und wir starten mit dem tragischen Helden schon wieder diese Saison. Fabio Vittoriti. Kreuzbandriss.
Wahnsinn.
Das tut weh.
Ja, extrem bitter. Mir fehlen die Worte. Also tut mir echt unheimlich leid für ihn und natürlich auch für den FC Wacker, der ja doch sehr abhängig ist von ihm. Im ja. Spiel nach vorne.
Gönn dir das, Harald. 4 Wacker-Saisonniederlagen und alle 4 ohne Fabio Vittoriti. Also da sieht man die Wichtigkeit auch vom Deutschen. Der hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten so gut eingefunden in diese Wacker-Mannschaft. Anfang des Jahres dann wirklich komplett auch explodiert. Und ich bleibe dabei bei dieser Meinung. Mit Fabio Vittoriti hätte man auch die letzte Partie gegen die Juniors gewonnen und wäre in die Relegation gegangen. Dann weiß man nicht, wie es wirklich dann auch das Duell, wie man das bestritten hätte gegen den SK St. Pölten. Aber trotzdem, Fabio Vittoriti, der Dreh- und Angelpunkt momentan in diesem Jahr von Wacker. Und die Innsbrucker, die müssen sich etwas überlegen. Wir haben bei der letzten Episode die Innsbrucker noch gelobt. In der Zwischenzeit eher underperformed. Was ist jetzt schon wieder los?
Ja, es ist irgendwie das übliche Wacker auf und ab, oder?
Ja, es kommt einfach keine Konstanz rein.
Nur Konstanz,
ja.
Also seit Ewigkeiten.
Und das war komplett gleich in der Vorsaison, wo man auch anfängliche Schwierigkeiten gehabt hat. Dann war man auf einmal, hat man gute Ergebnisse abgeliefert, das Spiel war ansehnlicher und dann hat es diese Partien gegeben gegen Lafnitz und gegen den GRK, wo man zweimal abgewatscht worden ist. Zusätzlich, glaube ich, auch noch diese 1-4, der 0-4 Pleite gegen Blau-Weiß Linz. Ja, ich weiß nicht, ich deute das einfach immer falsch, was bei Wacker Innsbruck passiert. Also vielleicht könnte nach dieser Länderspielpause es auch wieder in die komplett andere Richtung gehen. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie die Mannschaft von Daniel Birovka in den kommenden Wochen auch performen wird. Einer, der wieder überperformt, beziehungsweise ist es ja schon Status Quo beim SV Lichtleu-Lafnitz, der Mann für die Tore, der Mann für die Assists, Mario Kröpfel, Rating 89, der ist für mich mittlerweile auf dem Weg zu einer Liga 2 Legende, Harald.
Ja, durchaus, ja. So konstant scoren wie er, würde gerne der FC Wacker konstant gut spielen.
Ja, 9 Scorerpunkte in dieser Saison, macht im Grunde dort weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat, wo er ja eh schon die Spielzeit seiner Saison gefühlt gemacht hat. Aber vielleicht ist das jetzt die neue Normalität bei Mario Kröpfel.
Vor allem einer für die wichtigen Tore, ne?
Ja.
Muss man auch noch dazu sagen.
Auch gegen die Young Violets, schöner Panneker, Elfmeter hat er reingelupft gegen die Jungfeilchen und ja, läuft gut bei Lafnitz, läuft gut bei Mario Kröpfel, aber noch besser läuft es bei Austria Lustenau und Michael Cecua, Rating Nummer 89 für den Neuzugang. Das war im Grunde so einer der nächsten Top-Transfers in diesem Sommer. Mhm. Weniger ein Glücksgriff, denn da hat man schon gewusst, was man bekommt. Aber ich glaube, das Umfeld Lustenau, beziehungsweise auch dieser Spielstil, der spielt im Grunde Michael Cecua in die Karten.
Ja, er kommt ihm total entgegen und ja, schon noch einmal eine Klasse stärker, als es in Horn war.
3 Tore, 6 Assists bislang. Das ist ein Spieler für die österreichische Bundesliga. Ich bleibe dabei. Ich glaube, das habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Wenn der konstant seine Leistungen abliefert, der ist ein Zugewinn für einen jeden Bundesligisten. Vielleicht jetzt ja nicht Salzburg, da ist andere Sphären, aber ansonsten könnte der, glaube ich, jeder Mannschaft auch weiterhelfen. Einer, der den GRK in den kommenden Jahren weiterhelfen sollte, ist unsere Nummer 3, David Peham, Rating Nummer 90. Er hat zwar erst einmal im Trikot der Rotjacken getroffen und dennoch, für mich macht er einfach unbeirrt weiter und ich glaube, da werden schon die Tore kommen. Da muss man einfach nur ein bisschen Geduld haben. Es wirkt schon trotzdem sehr, sehr homogen, was er da macht. Er hat jetzt keine lange Anlaufzeit gebraucht, nur der Abschluss. Bisschen Feintuning und dann geht es wieder so bergauf, wie man das eben auch gesehen hat in den letzten Jahren.
Ja,
wie siehst du das?
Ich denke auch und vor allem, lass den einmal 2 Spiele hintereinander treffen, dann ist er auch, was das angeht, wieder im Flow und dann, die Tore werden kommen, ich mache mir da keine Sorgen.
Ich glaube nämlich auch. Also David Pean bei uns auf der 3 und 2 Positionen haben wir noch offen. Auf der 2 Haris Tabakovic. Mhm. Rating Nummer 2, Rating 92. Und das ist schon ein Wahnsinn. 13 Tore in 8 Liga-2-Spielen. Er trifft in dieser Saison alle 52 Minuten in der Admiral 2. Liga. Man hat geglaubt, dass er im Sommer geht, beziehungsweise wir haben das schon so ein wenig vorhergesagt. Er ist geblieben, er trifft weiter. Lässt jetzt noch ein bisschen seinen Marktwert nach oben heben und dann wird er im Winter verkauft. Auch das wäre ja gute Stadionfinanzierung, beziehungsweise für die Adaptionen.
Ja, ich meine, da sind schon einige Kandidaten im Kader in Lustenau, die Transferkandidaten im Winter sind und die dann Geld in die Lustenauer Kasse spülen könnten. Das Thema haben wir das letzte Mal eh schon besprochen. Ja, das ist natürlich schon die große Gefahr für die Lustenauer Austria im Winter auch, ja, wenn da 2-3 absolute Leistungsträger die Chance wittern und die Chance bekommen, eine Liga höher zu spielen oder im Ausland irgendwo unterzukommen. Wie gut ist die Mannschaft dann noch? Ja, und wie weit kann sich und will sich der Verein auch gegen dann diverse Transferavancen wehren?
Bleiben wir thematisch gleich in Lustenau. Unser Top-Spieler mit dem Top-Rating bekommt nämlich, also die Top-Rating-Card dieses Rankings bekommt nämlich Mohamed Cham. 93 bekommt er von uns verpasst. Einer, der eben ausgeliehen ist von Clermont Foot, aber glaube ich ein Spieler, der jetzt auch nicht im Winter den Verein verlassen wird. Ich glaube, da kann man sich schon festlegen, das wäre jetzt ja noch zu früh, dass er zu Clermont geht. Da ist eben auch eine andere Ausgangslage, weil er eben nur ausgeliehen ist. Aber also von dem bin ich einfach beeindruckt. Also was der da Woche für Woche eigentlich abliefert, ist für mich nicht zweitligatauglich, muss man sagen. Der ist für höhere Aufgaben berufen.
Naja, geiler Kicker, extrem dynamisch. Ist halt so einer für die besonderen Momente, einer, der Spiel mehr oder weniger mit zwei Aktionen, mit einer Aktion im Alleingang entscheiden kann. Wenn ich was Negatives finden müsste, mir taucht er noch ein bisschen zu oft zu lange unter in einem Spiel. Also da gibt es dann schon immer wieder so Phasen, wo man zu lange gar nichts sieht von ihm. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach seinem Alter geschuldet. Er hat mir auch bei der Admira eigentlich schon größtenteils sehr gut gefallen. Guter Typ. Jetzt erstmals in der ÖFB U21 dabei.
Ja, hat er sich verdient, definitiv. Und wir haben auch das Rätsel um seinen Namen gelöst mit unserer Liga 2 Community. Wir haben ihn fälschlicherweise in den letzten Episoden immer Mohamed Cham Sarasevic genannt. Und aufgrund dieser ganzen Bewegung, die wir da losgetreten haben, hatte auch Transfermarkt.at nun den Eintrag von Mohamed Cham verändert. Da war zunächst noch Mohamed-Cham Sarasevic, aber er würde gern einfach nur Mohamed Cham genannt werden und daher lassen wir das Sarasevic auch weg. Aber also der ist für mich einfach der spektakulärste Spieler in der zweiten Liga. Dribble Skills, hohe Spielintelligenz, seine Abschlussstärke ist der Wahnsinn. Wie gesagt, 6 Tore, 5 Assists. Da wird Clermont Foot sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Entwicklung. Und da glaube ich auch, dass er die Saison definitiv noch in Lustenau spielen wird, um sich einfach noch weiter zu entwickeln. Und dann mal schauen, wie der Weg weitergeht von Mohamed Cham. Das unsere Top 10 bzw. 11 Spieler der FIFA Top 10 Rating Cards der Zwarer Konferenz.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2.
Was? Bitte?
Ich kann es ja nicht einmal lesen.
Was? Bitte?
Moment, jetzt hänge ich.
Lustig.
Ich schaue Liga 2.
Ja, wurscht.
Lowlines TV.
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf
Rot-Weiß-Geil.
Auf das, dass er Österreicher ist.
Wir können uns nichts davon kaufen.
Noch einmal, gell? Ich schon auch, Liga 2.
Nein, das war sensationell, nicht sehr gut.
Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist der nicht.
So, und jetzt sind wir zurück. Es gibt wieder ein Trikot zu gewinnen. Das Trikot vom SKN St. Pölten mit keiner Beflockung drauf, aber wir haben es ja schon das letzte Mal gesagt, sehr, sehr stylisch, dieses Shirt der Niederösterreicher. Und die Aufgabe war es, was war denn schon nochmal unsere Aufgabe?
Dein erstes Fußballtrikot.
Ach, das erste Fußballtrikot natürlich. Und haben wir wieder sehr viele Einsendungen bekommen.
Ja, danke, sehr coole Geschichten dabei.
Ja, finde ich auch. Und deshalb machen wir das wie beim letzten Mal. Wir haben jetzt wieder die kleine Schüssel und ich werde wieder scrollen. Also
drinnen,
entweder genau. Die Twitter-User oder die Instagram-User werden belohnt für einen Einsatz. Dann scroll ich, du sagst Stopp und derjenige, der ganz oben ist, gewinnt dieses Trikot vom SK in St. Pölten. Auf Facebook, aber das habe ich herausgegeben. Ich habe es auf Facebook mitgegeben. Okay, dann was liegt vor dir? Da ist irgend so ein Zettel vor dir.
Ja, da am zweiten steht...
Twitter, ja, aber nicht in der im Schüssel da beim Bildschirm.
Viele Zetteln vor mir.
Beim Bildschirm.
Da steht mein Laptop.
Ja, aber da muss ja irgendwo. Ich habe jetzt einen Zettel.
Ah, da ist ein kleiner Zettel.
Ja, genau. Da müsste Instagram draufstehen. Schau nochmal.
Ja.
Ja, Instagram. Okay. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich nochmal
weiter. Ja, ist schon verstanden. Alles klar.
Ja, ja. Muss alles Gott. Regelkonform auch über die Bühne gehen.
Also nur damit es nochmal Facebook, ja.
Ja, ist weg.
So, ich schaue wirklich nicht hin, hast du auch nicht gemerkt und es ist mir auch relativ wurscht.
Hauptsache
die Twitter-User kommen dran.
Hier, St. Pölten. Und es sind die Twitter-User, Ja, das letzte Mal waren die Instagram-User,
das letzte Mal war Instagram dran, ja.
Beschenkt worden sind. Mhm. Jetzt geht's also
um... Ihr könnt ja auch doppelt mitmachen.
Und eure
Chancen so erhöhen.
Also, ich schaue jetzt weg, ich scroll auf meinen Bildschirm. Mhm. Und du sagst dann irgendwann Stopp.
Ja. Stopp.
Florian Maringer, Fan der Snaps, sein Tag. Und der hatte das erste, das habe ich sehr gut gefunden. Erstes Trikot war von Sturm Graz mit Ivica Vastic, aber sein coolstes Trikot. Hat er nämlich ein Foto auch dazu gepostet.
Geil, ja.
Ein Sturm Graz Trikot mit Pikachu drauf. So was habe ich noch nie gesehen. Aber das kann nur ein habe ich da nicht gefragt, ob das eine Kirtag-Errungenschaft war? Das erinnert mich nämlich so ein wenig an meine eigene Kindheit. Da hat es bei Kirtage im Dorf auch immer wieder solche strangen Varianten gegeben. Aber, Florian,
ja, du gratuliere.
Bekommst und auf jeden Fall dieses Trikot.
Genau das war sowas, was ich gemeint habe. Großartige Geschichten. Ne?
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt ja auch für alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, wieder etwas zu gewinnen. Wir machen da natürlich gewohnt weiter. Das ist ja schon fast Tradition bei der Zwarer-Konferenz. Und diesmal gibt es ein Trikot von Amstetten zu gewinnen. So schaut das Ganze aus. Finde ich auch sehr gelungen in dieser Saison. Mit einer Beflockung sogar drauf. Also ein Original-Trikot von Lukas Deinhofer. Hashtag wir fürs Mostviertel. Und wie können unsere User in dieser Episode dieses Trikot gewinnen, Harald?
Ja, wir wollen wieder ein bisschen in euren Kindheitserinnerungen kramen. Mhm. Erklärt uns, wer war euer erster Fußball-Crush, was den nationalen Fußball angeht? Also entweder ein Legionär, der in Österreich gespielt hat, oder ein Österreicher postet das Ganze mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz und gerne auch natürlich noch mit der ein oder anderen Erinnerung oder Begründung dazu, warum dem so war. Hannes, wer war dein erster Fußball-Crush?
Ich habe ja schon im Vorfeld natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wer mein erster Fußballer-Crush war. Da gibt es zwei, die mir gleich so ins Hirn geschossen wurden. Das war einerseits Gaia Frieger. Kennt man vielleicht noch Mitte der 90er, Stürmer vom LASK, war extrem erfolgreich, ist glaube ich damals, ich schaue nämlich gerade, auch Torschützenkönig geworden. Der hat mir einfach, auch muss ich sagen, aufgrund seines Namens extrem gut gefallen. Weil
wegen Geier oder wegen
Geier? Geier, ja, Geier Frieger, also. Da waren jetzt die... Ja, das habe ich einfach witzig gefunden. Ganz ehrlich, Geier Frieger hat sich geil angehört und war ein cooler Stürmer auch. Und ist mir damals eben auch ins Auge gestochen. Aber vielleicht mein noch größerer Fußballer-Crush war definitiv Dejan Savicevic, als der nach Österreich gekommen ist. Seine Art, Fußball zu spielen, habe ich dann eigentlich auch auf auf den Wenigzeller bzw. steirischen Fußballplätzen versucht zu imitieren. Das hat mir so gut gefallen, dieses etwas Diebenhafte, dieses auch zum Teil lethargische über den Platz schleppen, seine Handhaltung und auch dieses, ich habe keinen Bock drauf, aber wenn ich Bock drauf habe, dann bin ich geil. Und das habe ich versucht zu kopieren, ohne dabei allerdings geil zu sein. ich war dann eher die launische, lethargische Diva, die zu wenig gelaufen ist. Aber das hat mir sehr imponiert, weil er eben einfach auch Lücken und Räume gesehen hat, die kein anderer österreichischer Fußballspieler damals in der Bundesliga gesehen hat. Diese Art und Weise, wie er da die letzte Abwehrreihe auch überlupft hat, perfekt in die Füße von, keine Ahnung, Roman Wallner und Co., das war einfach geil. Also selten so einen coolen Fußballer gesehen. Hat auch so ein bisschen meinen persönlichen fußballerischen Werdegang dann auch mit einbeeinflusst.
Mhm. Sehr schön.
Wie ist es bei dir?
Ich habe auch lange nachgedacht. Bei mir müsste es Thomas Flögel gewesen sein.
Thomas Flögel?
Ja. Ich glaube, erstens einmal für mich das Erste, was mich, woran ich denke bei Thomas Flögel, ist, ich glaube, er war wahrscheinlich der erste Fußballer, der mir richtig leid getan hat. Da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr ganz dran erinnern, aber Tommy Flögel hat es mit, ich glaube, er muss 18 Jahre alt damals gewesen sein, in den WM-Kader für 1990 geschafft und hat sich dann bei quasi einem der letzten Testspiele so schwer verletzt, dass er dann doch nicht, dass er einen Gips hatte und nicht nach Italien mitfliegen konnte. Und war damals einer dieser, also ein junger Austauschspieler, der die Eigenschaft hatte, oder diese Gabe hatte, reinzurutschen und dann mit dem Ball wieder weiterzulaufen, also den Gegenspieler und so den Ball abzunehmen, was damals sehr wenige Spieler gekonnt hatten. Und er hat natürlich auch noch dazu in der Stadthalle, war ja damals mindestens genauso wichtig eigentlich wie die Bundesliga, geglänzt, und jeder, der es nicht gesehen hat, Tommy Flögels Tor 1992, dieser Scorpion-Kick in der Stadthalle, ist halt das beste Hallentor, das jemals in der Geschichte des
das war der 1992. Dächer erzielt
worden ist.
1992 war das.
Tatsächlich,
ja. Ich weiß gar nicht mehr, dass es so lange her ist, aber kenne ich auch noch. Habe es zwar nicht gesehen, aber hat es ja dann doch viele Rückblicke gegeben, auch aufs Wiener Stadthallenturnier. Meine Güte, wie sehr vermissen wir eigentlich alle dieses Wiener Stadthallenturnier. Irgendwann wird es mal wieder ein Comeback geben. Obwohl, nein, das ist zu gefährlich. Kein Comeback geben. Hat es noch einen anderen gegeben oder bist du jetzt einmal Thomas Flögel, das ist dein erster Fußballer-Crush?
Ich lege mich auf Thomas Flögel fest. Ja.
Gut, international wird es dann nächste Episode weitergehen. Also postet das Ganze auf Twitter, auf Instagram, dann unter dem Video mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz und dann seid ihr schon mit dabei in der Verlosung um dieses Trikot. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann werfen wir noch einen Blick zum Länderspiel Färöer gegen Österreich.
Werbung.
Gut. Unser Partner Admiral hat wieder die heißesten Quoten für euch, auch für die kommenden WM-Qualifikationsspiele, natürlich auch für die Partie Färöerinseln gegen Österreich. Da gibt es ja auch eine Verbindung zur Liga 2, denn mit John Frederiksen ist ein Akteur der zweiten Liga mit dabei im Kader der Färöer und ist nachnominiert worden. Quoten wenig überraschend, natürlich sehr hoch bei Sieg für die Färöerinseln. Das sind momentan, ist die Quote auf einen Sieg 12, auf ein X, da gibt es eine Quote 6,0 und für einen Sieg von Österreich 1,28. Mhm. Aber wer spielt eigentlich bei den Österreichern? Wenn man da jetzt gesehen hat, wer alles abgesagt hat, Arnautović, Baumgartner, Dragovic, Lazaro, Lienhardt, dafür nachnominiert Dansum, Wene, Wöber und Karan Krühl, zwei Ex-Liga 2-Kicker, die mittlerweile im Nationalteam aufgeigen sollten.
Ja, wird eher ein B-Team mit dem der ÖFB da aufläuft, und ich meine, die Stimmung innerhalb des ÖFBs ist jetzt auch überschaubar gut nach den jüngsten Länderspielen. Zusätzlich, ich habe mich noch einmal ein bisschen recherchiert, was das Wetter angeht in Tórshavn. 10 Grad Celsius bei Regen und 30 km/h Wind, das sind nicht die Verhältnisse, die man als ÖFB-Spieler auf den Färöern braucht. Zumal Färöer zuletzt 2-1 gegen Moldawien gewonnen, nur knapp 0-1 gegen Dänemark verloren. Ja.
Ganz ehrlich, du kannst.
Made Wiesn ist das keine.
Nein, du kannst in so einer Partie gegen die Färöer nur verlieren. Und wenn du 5-0 gewinnst, dann wird dann jeder sagen: Okay, das musst du auch. Der Leistungsunterschied ist eben im Grunde zu groß, dass man da dann die Mannschaft lobt. In dieser Situation, nämlich mit diesem angeschlagenen Selbstvertrauen, mit diesem, ja, mit dieser ganzen Trainerdiskussion um Franco Foda, wie sehr wackelt Österreich und wie sehr wackelt Franco Foda in den nächsten Wochen? Geht der 2022 als Nationalteamtrainer von Österreich in das Jahr?
Schwer, sehr, sehr schwer vorstellbar. Sag ich einmal. Also am 17. Oktober wird Gerd Milledich als neuer ÖFB-Präsident introniert.
Introniert, ja, schön.
Ja. Schon, oder? Ja. Ja, und was dann passiert, mal schauen, aber ich glaube, derzeit gibt es wenig Veranlassung dazu, noch allzu lange an Franco Foda festzuhalten, oder? Ich meine, da muss jetzt schon sehr, sehr viel richtig laufen in den nächsten Spielen.
Ja, und wie gesagt, gegen die Färöer kannst du nichts gewinnen, da bleibe ich dabei. Also da kannst du eben nur wirklich verlieren und dann musst du gegen Dänemark.
Auswärts Dänemark, ich
meine. Ja, da kannst du schon was gewinnen. Das ist im Endeffekt die entscheidende Partie,
wenn du über Färöer drüber kommst. Wenn du jetzt auf den Färöern, wie du sagst, 5-0 gewinnst und dann gewinnst du 1-0 in Kopenhagen, ist wahrscheinlich wieder einigermaßen alles gut und vorerst einmal Franco Fodas Kopf aus der Schlinge gezogen. Nur ich sehe diese Ergebnisse irgendwie nicht so kommen.
Ja, wenn man sich die letzten Partien angeschaut hat, ja, dann tue ich mir da auch schwer, diese Fantasie zu entwickeln, aber vielleicht könnten eben auch diese B-Garnitur vielleicht eben auch einen neuen Push, eine neue Emotion auch reinbringen jetzt in dieser Phase. Bin gespannt. Es werden auf jeden Fall ganz entscheidende Spiele für das österreichische Nationalteam und natürlich auch für Franco Foda.
Werbung Ende.
Gut. Ja, das soll es dann auch gewesen sein von der Zwara-Konferenz Episode Nummer 40. Harald, wann gibt es uns das nächste Mal?
Ich weiß nicht.
Ich würde sagen, nächste Episode am 19. Oktober, oder?
Ich kann da jetzt schwer zu oder absagen.
Zwei Wochen, also
du bist hier.
Ja, aber das wird schon gehen. Also in zwei Wochen,
heute ist der 5. Oktober. Wir müssen schauen, schaffen wir, hast du schon mal hochgerechnet? Schaffen wir die 50. Episode in der Saison noch?
Habe ich jetzt ja noch nicht hochgerechnet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das ausgeht.
Und was machen wir da? Wir sollten jetzt schon planen.
50, ja. Ja, was soll ich jetzt schon planen? Aber
die
ich bin
50 größten Momente der
Zwarer-Konferenz. Ja, also ich bin
8,5 Stunden Sondersendung.
Ich bin ja eher, ich würde gern die nächsten Male so ein richtiges User-Special machen. Wir in den letzten Ausgaben sind mir die User ein wenig zu kurz gekommen mit Integrationen von Tweets und so. Und vielleicht können wir da bei den nächsten Episoden wieder mehr auch User-Meinungen mit einholen. Vielleicht auch ein paar Video-Statements. Vielleicht könnte man ja auch zum Beispiel das Power Ranking Sponsored by von einem Twitter-User machen. Würde ja auch nochmal gern den Laurin loben für seine Arbeit auf Twitter, der ja den inoffiziellen Liga 2-Account betreut und da jetzt auch grafisch wieder etwas Neues auf den Markt bringt. Und ja, vielleicht können wir da etwas mehr User-Meinung wieder mit einbauen. Vielleicht mal so generell ein User-Special in einer Episode. Werde mir da was überlegen und dann können wir unsere Hardliner-User ja dann noch mehr auch mit einbeziehen in den kommenden Episoden. Aber ansonsten, würde ich sagen, wir sehen und hören uns wieder in zwei Wochen am 19. Oktober. Bis dorthin, macht es gut. Genießt, sofern es geht, die Länderspielpause und tragt es natürlich auch in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.